Deutschlandfunk Interview.
Jahrelang wurde das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH, durch Sicherheitsbehörden beobachtet. Der Verein steht im Verdacht, direkt vom Iran gefördert zu werden und enge Beziehungen zur radikal-islamistischen Hisbollah-Miliz im Libanon zu haben. Nun hat Bundesinnenministerin Faeser von der SPD den Verein verboten. Seit dem Morgen laufen Razzien in Hamburg und 7 weiteren Bundesländern. Am Telefon ist Nils Schmid, er ist außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Inges.
Auch Ihnen ist das IZH und diese langen Verdachtsmomente, die gegen es erhoben werden, schon natürlich ein Begriff. Warum hat das Verbot so lange gedauert?
Und zunächst mal ist es ein großer Erfolg von Nancy Faeser und den Innenministerium, dass es jetzt zu dem Verbot gekommen ist. Der Bundestag hatte schon vor über einem Jahr parteiübergreifend die Schließung gefordert. Der Hintergrund, weshalb das so lange gedauert hat, ist schlicht und ergreifend der, dass das Bundesinnenministerium, egal unter welcher Führung, großen Wert drauf legt, dass solche Verbote vor Gericht Bestand haben. Also sehr solide vorbereitet werden. Und hinzu kommt im Fall des Islamischen Zentrums Hamburg, dass es zugleich als Moschee, also als Ort der Ausübung des Grundrechts auf Religion fungiert. Und da sind die Hürden für ein Verbot besonders hoch. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt gelungen ist. Das ist ein großer Erfolg des Innenministeriums und auch der Arbeit von Nancy Faeser.
Nun wird ja vermutet schon lange, dass auch Finanzierungsstrukturen für die Hamas und die Hisbollah direkt oder indirekt über das IZH laufen. Denken Sie, damit ist eine wesentliche Quelle für diese radikal-islamistischen Organisationen gekappt oder hat man sich da längst schon außen herum organisiert?
Nun, es ist sicher eine wesentliche Quelle gekappt worden, insbesondere auch durch das Verbot des gesamten Netzwerkes. Denn wir haben ja feststellen müssen, dass es Teilorganisationen des Islamischen Zentrums Hamburg in anderen Städten Deutschlands gibt. Und die Vereinsstruktur solcher Organisationen ist meistens sehr undurchschaubar. Und man muss dann auch rechtlich fundiert so vorgehen, dass man alle Teile erwischt. Und nicht sozusagen eine Vereinsstruktur übrig bleibt oder ein Standort übrig bleibt. Und das ist jedenfalls jetzt für das IZH gelungen. Wir müssen trotzdem damit rechnen, dass Terrorfinanzierung auf anderem Wege geschieht. Deshalb müssen die Sicherheitsbehörden wachsam bleiben und allem nachgehen, was dort auch an neuen Strukturen gegebenenfalls aufgebaut wird. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass insbesondere Hisbollah es geschafft hat, immer wieder Sammelstellen einzurichten, häufig unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe für Menschen in Libanon. Das gilt es jetzt genau zu beobachten und auch neu entstehende Strukturen gegebenenfalls dann wieder zu untersagen.
Vielen Dank, Nils Schmid, für diese ersten Informationen bzw. Einschätzungen zum Verbot des IZH durch die Bundesinnenministerin. Und wir kommen jetzt zu dem Thema, was wir eigentlich ja besprochen hatten, nämlich die EU-Außenpolitik. Da gab es in letzter Zeit einiges an Konflikten. Das wurde ein bisschen überdeckt durch die rasanten Entwicklungen in den USA, aber wir greifen es nochmal auf. Ein Stichwort ist natürlich wieder mal Ungarn. Die dortige Regierung hat gestern angekündigt, bis auf Weiteres die Auszahlung von EU Ukraine-Hilfen zu stoppen. Grund ist ein Streit zwischen Budapest und Kiew um die Durchleitung von russischem Öl über die Ukraine nach Ungarn. Kiew hat diese für Ungarn und auch die Slowakei sehr wichtige Durchleitung gestoppt. Wie sollte sich die EU-Kommission wie die Mitgliedstaaten in dieser Frage verhalten, wenn jetzt wieder Gelder für die Ukraine nicht laufen?
Ja, das ist ein weitere Episode dieses Spiels Ungarns, seine eigene Position stärken zu wollen innerhalb der EU durch Blockade von Hilfen für Kiew. Wir werden alles dran setzen, das zu überwinden. Olaf Scholz ist es in der Vergangenheit gelungen, dieses auch über ungewöhnliche Schritte, indem einfach Herr Orban mal vor der Tür geblieben ist bei wichtigen Abstimmungen, zu erreichen. Das sollte uns auch in Zukunft gelingen. Man muss fairerweise sagen, dass Ungarn dieses Spiel immer nur bis zu einem bestimmten Maße betreibt und dann einlenkt. Das heißt, meistens führt es zu einer Verzögerung, aber nicht zu einer kompletten Blockade. Und insbesondere bei Sanktionen haben wir gesehen, wenn einmal Sanktionen beschlossen worden sind oder ausgeweitet worden sind gegen Russland, dann hat bei der Verlängerung dieser Sanktionen Ungarn in der Regel mitgemacht. Aber es ist ein sehr unsolidarisches Spiel und Ungarn macht alles, um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU gegenüber Russland und zugunsten der Ukraine zu behindern oder zu verzögern. Das ist extrem gegen den Geist der EU-Zusammenarbeit gerichtet. Wir sollten Ungarn möglichst wenig Spielraum lassen, dieses dann auch noch öffentlich für sich auszuschlachten, wie es leider jetzt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft geschieht. Noch nie hat ein Land so unverfroren diese Ratspräsidentschaft für Ego-Trips und eigene außenpolitische Überlegungen genutzt. Das schadet der EU insgesamt.
Das schadet der EU insgesamt. Sie spielen damit auf die Besuche Viktor Orbáns bei Wladimir Putin, bei Donald Trump oder Xi Jinping ab, wo man sich ja den Eindruck gegeben hat, man spreche hier für die EU, was nicht stimmt. Als Reaktion darauf will der Außenbeauftragte Borrell nun ein geplantes informelles Außenministertreffen in Budapest durch eine Eigeneinladung nach Brüssel unterlaufen. Da sind allerdings wieder Spanien und Deutschland dagegen. Außenministerin Baerbock hielt gestern Borrell entgegen, die Zeiten seien zu ernst für irgendwelche Spielchen. Zerlegt sich jetzt die EU auch noch in einem einheitlichen Umgang mit Ungarn?
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir geschlossen da ein Signal an die ungarische Regierung senden, dass wir diese Spiele nicht mitmachen. Deshalb fand ich den Vorstoß von Borrell gut und auch gerechtfertigt. Denn Ungarn inszeniert sich während der Ratspräsidentschaft als großer weltpolitischer Akteur. Das ist aber nur möglich, weil Ungarn Teil der EU und der NATO ist. Wäre Ungarn alleine auf sich gestellt, würde sich kein Mensch für Herrn Orbán und die ungarische Regierung interessieren. Und deshalb sollten wir möglichst wenig Fläche und Gelegenheit bieten für die ungarische Regierung, sich als großer EU-Ratspräsident darzustellen, sondern das auf kleiner Flamme halten. Denn Ungarn spielt dieses Spiel ja seit Jahren und inszeniert sich als Vorkämpfer gegen die EU-Bürokratie, stilisiert sich zum Opfer von dunklen Machenschaften der EU. Und deshalb sollte die EU da auch mal ein Stoppsignal setzen und sagen, wir machen das nicht mit.
Aber um das festzuhalten, Sie unterstützen Borrells Vorgehen, dagegen Außenministerin Baerbock hält das für falsch. Das heißt, auch die deutsche Außenpolitik ist hier nicht ganz einig?
Ja, Frau Baerbock hat recht, dass sie natürlich den Gesprächsfragen zu Ungarn aufrechterhalten will. Aber wie gesagt, ich fand den Vorstoß von Borrell richtig, mal ein Signal zu setzen, dass wir den Ungarn nicht alles durchgehen lassen.
Mhm. Stichwort Uneinigkeit. Bei dem EU-Außenministertreffen am Montag ließ auch ein ganz anderes Thema aufhorchen, nämlich ein Vorstoß von Italien, Österreich, Kroatien, Tschechien, Zypern, Griechenland, Slowenien und der Slowakei. Sie alle plädieren dafür, Kontakte zu Syrien aufzunehmen, also dem Land, das ja von Bashar al-Assad autoritär geführt wird, auch dem Opposition blutig niederschlagen lässt und zu dem die EU bislang alle Kontakte ablehnt. Deutschland schloss sich diesem Vorhaben nicht an. Was sagen Sie zu dem Vorstoß, wieder Normalität zu Syrien zumindest zu beginnen?
Ja, die Länder, die das wollen, müssen erstmal erklären, zu welchem Syrien sie denn Normalität herstellen wollen.
Naja, die Überlegung ist ja, einen Syrienbeauftragten einzusetzen, der zu allen Gruppen, also auch der syrischen Führung, Kontakt knüpft. Ist das auch Ihr Ziel?
Nein, also ich habe diesen Vorstoß nicht verstanden und finde es auch richtig, dass die EU dem nicht gefolgt ist. Wir haben eine völlig zersplitterte politische Landschaft in Syrien. Wir haben eine autoritäre Regierung in Damaskus, die aber mehr oder weniger eine Verbrecherbande ist, die sich über Drogenhandel und die Ausbeutung der wenigen Ressourcen, die noch zur Verfügung stehen, über Wasser hält, die aber nicht mal in den sogenannten Regimegebieten die vollständige Kontrolle hat, ganz zu schweigen davon, dass wesentliche Teile des Landes gar nicht in dem Einflussbereich von Assad sind. Wir haben leider keinen Ansprechpartner und müssen erstmal dafür sorgen, dass es einen politischen Prozess gibt, der uns einen solchen Ansprechpartner vermittelt. Wir haben auch gesehen, dass die Versuche der Arabischen Liga beispielsweise mit Assad ins Gespräch und auch ins Geschäft zu kommen, überhaupt nicht zur Sicherheit beigetragen haben. Der Drogenhandel geht weiter. Jordanien und die anderen Nachbarländer im arabischen Raum werden destabilisiert durch von Assad und seinen Schergen maßgeblich vorangetriebenen Drogenhandel. Also solange das keine staatliche Struktur dort gibt, macht es auch wenig Sinn, mit Leuten da ins Gespräch zu kommen.
Keine staatliche Struktur, das würden einige anders sehen, da ja zumindest Bashar al-Assad Teile von Syrien kontrolliert. Wäre das nicht einfach ein Anerkennen der Realität, dass die langjährige Versuche oder der langjährige Versuch der EU, Bashar al-Assad auszubremsen, ihn nicht anzuerkennen, gescheitert ist und man mit ihm irgendwie wieder umgehen muss?
Es ist die Frage, über welche Realität reden wir? Wir reden über eine Realität, wo Herr Assad nicht mal in den eigenen Regimegebieten vollständige Kontrolle hat und das, was an staatlicher Kontrolle da ist, im Wesentlichen Kriminalität ist und nicht wirklich eine funktionierende Verwaltung. Und wir haben eben auch gesehen, dass der Versuch, vermeintlich pragmatisch auf Assad zuzugehen, durch die Arabische Liga gescheitert ist. Es gibt keinerlei Fortschritte in den Bemühungen um Sicherheit, um Eindämmung beispielsweise von Kriminalität und Drogenhandel mit den arabischen Nachbarländern. Also insofern zeigt gerade die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre, dass diese vermeintliche realistische Politik in eine Sackgasse führt.
Das muss man aber jetzt auch in Bezug setzen zu einer aktuellen Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster. Das hatte die Abschiebung eines straffällig gewordenen Syrers aus Deutschland für möglich gehalten und auch damit begründet, dass, Zitat, für Zivilisten in Syrien keine ernsthafte individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer körperlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt mehr bestehe. Zitat Ende. Deckt sich das auch mit Ihrer Erkenntnis über die Lage in Syrien? Heißt, kann man in Teile Syriens wieder abschieben?
Das müsste man im Einzelfall sehr genau prüfen. Wir haben leider immer wieder Berichte aus allen Gebieten, dass die Sicherheit von Leib und Leben eben nicht gewährleistet ist. Es wurden auch Rückkehrer in den Assad-Gebieten willkürlich festgenommen und verschwanden in Gefängnissen. Deshalb ist, wenn dann das nur nach intensiver Einzelfallprüfung und Abwägung möglich, beispielsweise bei schweren Straftaten. Aber das ist jetzt kein Signal, das von dem Urteil ausgeht, dass wir im großen Stil Leute nach Syrien zurückführen können. Da gilt das Gleiche wie bei Afghanistan. Wir haben rechtliche Vorgaben, wie wir mit möglichen Abschiebungen umgehen. Und das muss im Einzelfall entschieden werden. Das Urteil von Münster ist selbstverständlich zu respektieren, hat aber keine breiten Wirkung.
In Deutschland leben ja derzeit rund 700.000 syrische Flüchtlinge. Viele davon haben keinen anerkannten Asylstatus. Sie stehen aber unter subsidiärem Schutzstatus. Heißt, aufgrund der generellen Bedrohung in Syrien wurden sie bislang nicht abgeschoben. Ändert sich das nun für viele? Bayern verlangt ja zum Beispiel, die generelle Lagebeurteilung über Syrien dahingehend zu ändern.
Also dafür sehe ich nicht genügend Anhaltspunkte, diesen subsidiären Schutz insgesamt in Frage zu stellen. Was wir auch ausgehend von dem Urteil von Münster machen können, ist im Einzelfall bei Abschiebungen eine Abwägung vorzunehmen, dass es vielleicht doch bei bestimmten Straftaten in der Abwägung möglich ist, eine Abschiebung durchzuführen. Aber den subsidiären Schutz in Frage zu stellen, dafür ist das Urteil kein Anlass.
Nils Schmid war das, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Wir sprachen mit ihm über einiges rund um Ungarn, Syrien und auch zu Beginn zum Verbot des IZH. Vielen Dank für das Gespräch heute früh.
Sehr gerne.